Habt ihr schon einmal den Begriff Headhunter gehört? Der Begriff Headhunter ist natürlich Englisch und bedeutet schlicht übersetzt Kopfjäger. Und da gibt es zwei Bedeutungen. Einmal in der Geschäftswelt meint Headhunter einen professionell arbeitenden Personalsucher. Seine Aufgabe ist es, im Auftrag von Unternehmen systematisch und aktiv nach Kandidaten zu suchen, das in das Unternehmen hineinpasst, der in das Unternehmen hineinpasst. Sie sogar aus bestehenden Arbeitsverhältnissen abzuwerben. Diese Headhunter meine ich nicht. Eine zweite Bedeutung, es gibt bis heute in den USA Headhunter. Und ich habe ganz erstaunt festgestellt, es gibt ein weltweites Netzwerk von Headhuntern. Man kann sogar namentlich nach ihnen suchen. Und auch für Deutschland scheint es solche Headhunter-Kopfjäger zu geben. Das sind Kopfgeldjäger, die Menschen jagen, die von der Justiz gesucht werden. Im übertragenen Sinne also die Köpfe von Menschen jagen. Head, Kopf, Hunter, Jäger. Sie zur Strecke zu bringen und dafür Geld vom Staat kassieren. Denen geht es nur ums Geld. Die Methoden, Menschen zu fangen, um sie der Justiz zu überantworten, sind eher egal. Ich wende diesen letzten Headhunter-Kopfjäger-Begriff auf Satan an. Dieser Headhunter hat es auf Menschen abgesehen, die an Jesus glauben, die ganz nah bei Jesus sind, wie die Jünger beim Passamahl. Näher geht's nicht. Meter weit von Jesus entfernt, Tischgemeinschaft zu haben, die ganz nah bei Jesus sind. Satan ist auf der Jagd, nicht für Geld. Sein Triumph ist, Glauben zu zerstören, dein, mein Glauben zu zerstören. Das ist nicht erbaulich, das ist erschreckend. Genauso wie die letzte Zusammenkunft beim Passamahl, wo Jesus das Abendmahl einsetzt. Das ist nicht was fürs gute Gefühl. Das ist nicht etwas, was erbaulich ist. Das ist erschreckend, was da auch bei den Jüngern abläuft. Satans Ziel ist es, menschliche Beziehungen, liebevolle Beziehungen untereinander, in der Ehe, in der Gemeinde, bei den Geschwistern zu korrumpieren. Seine Belohnung ist Gottes Liebe zu uns und zueinander in den Dreck zu ziehen. Dazu ist ihm jedes Mittel recht. Heute wie damals. Immer. Headhunter, Kopfjäger. Kopf, ein Hinweis auf Denken. Hat sich der Feind erst einmal in unserem Kopf, in unserem Denken eingenistet, hat er schon einen ersten Triumph. Der Predigttext nimmt uns heute hinein in die letzte Nacht vor der Kreuzigung. Nimmt man alle Berichte der Evangelien zusammen, ergibt sich folgendes Szenario. Jesus feiert mit seinen Jüngern das letzte Passamahl. Ein Riesenfest in Jerusalem. Die Stadt war von Hunderttausenden von Festpilgern voll. Ein Riesenfest, an der Israel an die Erlösung aus der Knechtschaft in Ägypten dachte. Und dazu feierte man auch im privaten Bereich das Passamahl. Auch Jesus und seine Jünger. Und da setzt er das Abendmahl ein. Und das Erste, was uns in diesem Bericht über das letzte Passamahl Jesu mit seinen Jüngern, wo er das Abendmahl einsetzt, sind die Worte Jesu: Mich hat herzlich verlangt, dieses Passa mit euch zu feiern, ehe denn ich leide. Wenn wir schon von Bedürfnissen reden, ihr Lieben, dann ist hier ein unglaubliches Bedürfnis von Jesus. Ihr dürft gerne auch im Hauskreis pH-neutral mal drüber nachdenken, was dieses Bedürfnis, was das beinhaltet. Mich hat es herzlich verlangt, dieses Passa mit euch zu feiern, ehe ich leide. Jesus weiß, was auf ihn zukommt, aber seine Jünger haben nicht die blasseste Ahnung. Sie haben wirklich echt überhaupt keine Ahnung, was da eigentlich los ist. Und Jesus, er möchte ihnen ihre Träume nehmen. Er spricht ganz offen über das, was ihn erwartet. Einer von ihnen wird ihn verraten. Einer von uns, alle erschrecken. Wer sollte so etwas Abscheuliches tun? Jetzt bei dem beschaulichen Passamahl. Bin ich es, Herr? Und Jesus spricht ganz offen über sein Leiden und Sterben. Aber die anderen, die Schüler, die Jünger von Jesus, sind mit ihren Träumen vom neuen Israel, von ihren Träumen von Karrierepositionen wegen belohnter Treue im Himmelreich beschäftigt. Wer wird der Größte im Himmelreich sein? Und ich habe mich gefragt und ich frage uns, womit sind wir beschäftigt? Was macht unser Christenleben, unseren Glauben aus? Was ist der Inhalt deiner Träume? Ist es verboten, Träume zu haben? Es kommt drauf an. Es kommt drauf an. Und wie reagiert Jesus auf diesen Streit der Jünger beim Passamahl, wer der Größte im Himmelreich ist? Nimmt man das Evangelium des Johannes hinzu, dann ist einfach Erstaunen da. Jesus legt sein Obergewand ab, bindet sich eine Schürze um, gießt Wasser in eine Schüssel und wischt den Jüngern einem nach dem anderen die Füße. Nicht herrschen ist die DNA im Himmelreich, in der Gemeinde, sondern dienen. Der Lohn für Glauben, für Treue, den wird Gott zu seiner Zeit später austeilen. Aber das ist noch Zukunft. Jetzt aber schon im Vorfeld, ohne dass die Jünger es ahnten, überhaupt damit rechneten, im Hintergrund mischt jemand anderes mit. Jemand, der sich seiner Beute sicher war. Einen der 12 Freunde Jesu, der 12 Apostel hat er schon. Von Judas Ischariot, der auch mit dabei war bei diesem Passamahl. Von Judas Ischariot heißt es, als Jesus ihm den Bissen Brot reichte, nahm der Satan Besitz von ihm. Das ist unheimlich. Das ist unheimlich. In einer bestimmten Werbung, die sehr eingängig ist, heißt es, die zarteste Versuchung, seit es Schokolade gibt. Dieser Werbegag hat sich in unserem Gedächtnis festgesetzt. Aber Versuchung in der Bibel, was die Bibel mit Versuchung meint, ist nicht süß und zart. Die Bibel sagt es anders. Versuchung ist heimtückisch. Bei Versuchung geht es nicht um einen süßen Genuss, sondern um alles oder nichts, um Bestehen oder Scheitern. Was hat man uns da bloß in der Werbung eingeredet? In der Stunde der Versuchung. Ich möchte euch hineinnehmen in diese Predigt mit drei Gedanken. Unser Blick wird klar, weil Jesus weitersieht. Unser Glaube hält, weil Jesus für uns betet und unser Auftrag bleibt, weil Jesus treu ist. Der Predigttext. Lukas 22, die Verse 31 bis 34. Simon, Simon, siehe, der Satan hat begehrt, euch zu sieben wie den Weizen. Deswegen habe ich bei dieser dunklen Figur auf der ersten Folie ein Riesensieb in seine Hände gedrückt. Sieb, sieben. Satan hat begehrt, euch zu sieben wie den Weizen. Ich aber habe für dich gebeten, dass dein Glaube nicht aufhöre. Und wenn du dann umkehrst, so stärke deine Brüder. Er aber sprach zu ihm, Herr, ich bin bereit, mit dir ins Gefängnis und in den Tod zu gehen. Er aber sprach, ich sage dir, der Hahn wird heute nicht krähen, ehe du dreimal geleugnet hast, dass du mich kennst. Satan begehrt, will haben, ist gierig. auf die ganz nah bei Jesus sind. Und besonders auf den Leiter in der Jüngerschaft, diesen Simon. Unser Blick wird klar, weil Jesus weitersieht. Er hat das Fernglas. Er schaut durch. Ihm ist nichts verborgen. Im Hintergrund klappert der Headhunter schon mit den Handschellen. Aber Jesus betet. Jesus blickt durch. Jesus sieht diesen seinen Jünger Simon Petrus. Sieht, wie er abwehrend und gar nicht so viel später am Lagerfeuer im Palasthof des hohen Priesters beteuernd die Hände hebt. Jesus, dich verleugnen? Doch. Jesus, nee, den kenne ich nicht. Der Jesus sagt diesem seinem Jünger, dass er scheitern wird. Scheitern? Ihr Lieben, wer hört das schon gerne? Wir hören gerne Prophetien, die uns aufbauen. Wir hören gerne Prophetien und Weissagungen und Zusprüche, die uns kräftigen, ermutigen. Aber das ist eine Weissagung, eine Prophetie von Jesus, die sehr ernüchternd ist. Er sagt seinem Simon, dass er scheitern wird. Scheitern, das hört keiner gern. Ich scheitern, Herr, dass du so von mir denkst, das ist nicht recht. Da kennst du mich aber schlecht. Weißt du denn nicht, dass ich für dich durchs Feuer gehe? Siehst du das denn nicht? Nein, das sieht der Herr nicht. Schaut, Jesus sagt, Simon, Simon. Das ist der ursprüngliche, eigentliche, menschliche Name dieses Mannes, um den es Jesus hier geht, um den er ringt, um den er kämpft, um den er wirbt, für den er betet. Simon, Simon. Jesus sagt nicht Petrus, Petrus. Nein, nicht Petrus, du Fels. Nicht der Felsenmann, auf den man bauen kann. Nicht felsenfest, sondern durchgeschüttelt im Sieb des Scheiterns, im Schüttelsieb Satans. Und Satan, vielleicht hat er so mit Gott gesprochen. Gott, Petrus, der Felsenmann, dass ich nicht lache. Der glaubt doch nicht einfach so. Niemals. Er schwelgt doch schon in überirdischen Fantasien. Der träumt doch. Er sitzt sich schon auf Ehrenplätzen im Himmel. Schau mal, was für ein Großmaul er ist. Alle können gehen, aber er bleibt dir treu. Sterben will er für dich. Seine Hand für dich ins Feuer legen. Ha! Er ist doch nur ein armes, verblendetes Plappermaul. Gott, lass mich ihn mal so richtig durchschütteln. Dann wirst du sehen, was an diesem sogenannten Petrus, dem Felsenmann, übrig bleibt. Nichts weiter als nur ein armseliges Würstchen namens Simon. Gott, eigentlich müsstest du mir dankbar sein. Du willst doch nur Menschen mit einem starken Glauben, oder? Dieser Simon ist doch nur eine Flasche und seine Kumpels auch. Wenn der abstürzt, purzeln die anderen gleich hinterher. Gott, solche Nieten kannst du mit Sicherheit nicht gebrauchen. Aber dazwischen steht Jesus. Jesus sieht weiter. Jesus sieht seinen Jünger, wie er sich zu schützen sucht dort an diesem Kohlenfeuer, zu dem er sich hingeschlichen hat. Er wollte doch wissen, was mit seinem geliebten Meister war. War das nicht gut? Zeugt das nicht von Treue? Und nur wenig später, nach diesen warnenden Worten, als Petrus dort im Hof des hohen Priesters war, bei Jesu Verhör: Leute, ich will verflucht sein, wenn ich mit diesem Jesus was zu tun habe. Und das war für einen Juden die absolute Gewissheit, dass er nichts mit einem Menschen je bis in alle Ewigkeit zu tun haben wollte, wenn er sich verflucht. Leute, das hat der Petrus gemacht. Jesus sieht dann auch weiter, wie sein Jünger nach dem Hahnenschrei hinauswankt, herzergreifend schluchzt, begreifend, was da gerade passiert ist, was er veranstaltet hat, wo er beteiligt war, dreimal über sich schluchzt, verzweifelt ist über seine Feigheit, über seinen Stolz, über seine Lüge, mit der er doch nur seine Haut retten wollte. Wisst ihr, unser Blick wird klar, weil Jesus weiter sieht. Und Jesus sieht, wie in dieser Stunde der tiefen Verzweiflung über sich selbst, wie da der Headhunter, Satan, wie der Widersacher, dieser Glaubenszerstörer, dieser Headhunter des Glaubens, sein Spiel mit Petrus treibt und treiben will. Wer einmal so die Liebe seines Herrn verraten und verleugnet hat, für den ist keine Umkehr mehr möglich. Wer so tief gefallen ist, da ist die finstere Verzweiflung nur die rechte Konsequenz. Mensch, ich hab's total vermasselt. Vor Zeugen, alle haben es gehört. Es ist zu spät. Es hat doch alles keinen Zweck mehr. Verzweiflung. Jesus hat doch gesagt, wer mich verleugnet vor den Menschen, den werde ich verleugnen vor meinem himmlischen Vater. Oder nicht? Wisst ihr, das erschreckt mich. Das geht mir in die Knochen. Dass Scheitern möglich ist, trotz aller guten Vorsätze. Dass Versagen möglich ist, trotz aller Treueschwüre. Dass Absturz möglich ist, trotz aller Glaubenserfahrungen. Dass äußere Umstände uns so überwältigen können, dass wir tief, tief fallen können. Dass wir uns unser Versagen in einer Beziehung nicht mehr verzeihen können. Dass unsere Verprägungen unserer Vergangenheit uns niederdrücken. Dass wir ständig Flashbacks haben an unsere korrumpierte Kindheit, an die bösen Erfahrungen unserer Vergangenheit. Dass wir es nicht glauben können, dass aus allem, aus unserer Lüge, aus unserem Betrug, aus der Schuld, dass da wirklich ein Rückweg möglich ist für uns, für dich und auch für andere. Jesus sagte Simon nicht deshalb die Wahrheit, um ihn zu entmutigen, sondern dass sein Blick klar wird. Der Herr Jesus sieht weiter, damit unser Blick klar wird. Auch wir sollen heute, wie Simon Petrus damals verstehen, es gibt eine unsichtbare geistliche Realität, eine böse Macht und es gibt diesen geistlichen Kampf. Simon war sich dessen nicht bewusst, Jesus aber sehr wohl. Und dieser Satan, er ist skrupellos. Er fordert für sich und frech Menschen von Gott, die ganz nah bei Jesus sind. Er will sie wie in einem Sieb schütteln, hin und her. Aber dazwischen steht Jesus. Diesem Begehren Satans hält Jesus sein Wort entgegen. Simon, ich habe für dich gebeten, dass dein Glaube nicht aufhöre. Jesus sieht weiter, unser Blick wird klar, weil der Herr uns beisteht. Unser Glaube hält, weil Jesus für uns betet. Ich habe für dich gebeten, Simon, dass dein Glaube nicht aufhöre. Ja, Satan begehrt. Satan will. Er ist gierig. Er ist der Räuber, der Mörder, der Lügner von Anfang an. Wenn er die Lüge redet, redet er von seiner DNA. Er kann nicht anders. Er will nicht anders. Er hasst. Und er ist klug. Er hat Jahrzehntausende Erfahrung mit den Menschen. Und auch viel Erfahrung mit den Schwächen der Gläubigen. Unser Glaube hält, weil Jesus für ihn betet. Er gibt Simon zu verstehen, dass sein Gebet vor Gott viel mehr Gewicht hat als die Gier Satans. Simon, Satan will dir deinen Glauben rauben. Ihm ist es egal, wie nah du bei mir bist, wie erbaulich deine stillen Zeiten, deine Bibellesen sind. Das ist ihm egal. Er will dir deinen Glauben rauben. Er will Halbwahrheiten und Lügen in deinem Denken einnisten. Neid, Eifersucht, Streitsucht sind seine Methoden, um dich von meiner Liebe und der Liebe zu deinen Geschwistern zu trennen. Satan begehrt, ich bete. Ich lasse nicht zu, dass er dir deinen Glauben nimmt. Jesus lässt nicht zu, dass Satan unseren Glauben korrumpiert, weil er betet. Er spricht hier seinen Jünger mit seinem Geburtsnamen an, Simon, und das zweimal. Er weist ihn darauf hin, dass er nicht Petrus, der Fels, sein wird in dieser dunkelsten Stunde seiner Versuchung. Ihr Lieben, das betrifft auch uns, das betrifft auch mich und dich. Sind wir besser als Simon? Das passiert mir nie. Wie oft haben wir das schon gedacht, wenn wir solche Bibelstellen gelesen haben? Ich weiß, wozu ich fähig bin, aber das? Nein, das halte ich eigentlich im Großen und Ganzen für ausgeschlossen. Wir sind und bleiben auch und gerade in der Nähe Jesu als Glaubende versuchlich bis zum Scheitern. Um Simon damals und um uns heute kämpft die gleiche böse Macht, um uns den Glauben an Gottes Treue zu rauben. Wir wissen gar nicht, welche Attacken Satan jetzt gerade gegen uns, gegen die Gemeindefamilie, gegen dich persönlich fährt. Aber Jesus betet. Er aber sprach zu ihm, Herr, ich bin bereit, mit dir ins Gefängnis und in den Tod zu gehen. Er aber sprach, Petrus, ich sage dir, der Hahn wird heute nicht krähen, ehe du dreimal geleugnet hast, dass du mich kennst. Hier wechselt der Herr die Anrede an seinen Jüngern, habt ihr es bemerkt? Aus dem Simon, Simon wird Petrus. Beides gehört zusammen, wenn wir Jesus nachfolgen. Unser ursprüngliches menschliches Sein, unsere Originalität. So ein Typ wie du gibt's kein zweites Mal. Du bist ein Original. Simon, Simon. Jesus sieht uns und erkennt unsere Mängel. Und trotz unserer Mängel möchte er etwas aus uns machen. Einen Petrus möchte er aus dem Simon machen. Aus deinem Simon möchte er einen Petrus machen. Jesus sieht weiter. Was Jesus dem Petrus hier sagt, ob er das bemerkt, keine Ahnung, gilt auch uns. Auch unseren Glauben lässt Jesus nicht einfach abtöten. Nichts kann uns aus seiner Hand reißen. Auch nicht unser Versagen. Auch nicht unsere Schuld. Deshalb sagt er auch uns, ich habe für dich, mein Lieber, meine Liebe, gebeten, dass dein Glaube nicht aufhört. Jesus betet nicht für unseren Egoismus. Nicht für unsere Oberflächlichkeit, nicht für unsere Gleichgültigkeit, nicht für unsere Transusigkeit. Er bittet für unseren Glauben, für dieses feste Vertrauen, das nötig ist, das seine Hand hält. Und wenn unsere Hand sich lockert, hält uns seine starke Hand. Jesus betet nicht für unseren Egoismus. Wer meint, naja, okay, wenn Jesus betet, kann ich ja machen, was ich will. Kann ich ja sündigen, wird ja alles gut. Der sollte sich wirklich fragen, ob er bekehrt ist. Das ist die Frage, die wir uns stellen müssen. Wer so von Jesus denkt, wer so von seinem Glauben denkt, ich kann einfach machen und Jesus betet, wird ja alles wieder gut. Der muss sich fragen, ob er wirklich bekehrt ist. Das meine ich ernst. Unser Glaube hält, weil der Herr Jesus für uns betet. Die Bibel sagt, Römer 8, Vers 34, wer will verdammen? Christus ist hier, der gestorben ist. Ja, noch mehr, der auch auferweckt ist und der zur Rechten Gottes ist. Und jetzt hört zu, der uns vertritt. Er betet für uns. Manchmal fragen sich Christen, was macht denn Jesus seit den Tausenden von Jahren in der Ewigkeit? Wird es ihm nicht langweilig? Ich sage das mal so salopp, entschuldigt bitte. Unter anderem bereitet er uns Wohnungen, ein Zuhause und er bittet für uns. Findet ihr das eine Kleinigkeit? Findet ihr das langweilig? Nein. Eine Monsteraufgabe für den auferstandenen Herrn, der in der Ewigkeit unser hoher Priester ist. Wir denken oft genug, wir seien es, die im Glauben durchhalten müssen. Wir müssten auf alle Fragen eine gute Antwort haben, auf jeden Pottendeckel. Wir müssen alle Fragen abwehren, die uns Angst machen. Wir müssten uns vor den Gedanken schützen, die uns zweifeln machen. Zweifeln, das ist ja, das darf man ja nicht. Oder doch? Die Bibel ist voll von Glaubensmenschen, die Zweifel haben. Johannes der Täufer hat Zweifel gehabt, ob Jesus der Messias ist. Er lässt sogar zu ihm hinschicken. Bist du der Messias, ja oder nein? Wir müssen nicht uns selber schützen. Do it yourself. Selbst ist der Mann. Selbst ist die Frau, oder? Ja, oh ja, wir haben eine hohe Eigenverantwortung für unser Denken und auch für unser tägliches Handeln. Wir, du bist verantwortlich. Wir sind nicht nur Opfer. Nicht alles auf Satan schieben, nicht auf unsere Erziehung, nicht alles auf die Umstände schieben. Mein Lieber, meine Liebe, du bist ein geliebtes Kind Gottes. Du bist nicht nur Opfer, du bist verantwortlich. Du kannst dich entscheiden, was du sein willst. Wenn du Gottes geliebtes Kind bist, dann spreche ich dir heute zu, wenn du Gottes geliebtes Kind bist, dann sei es auch. Sieh dich nicht nur immer als Opfer. Aber das ist nur die eine halbe Wahrheit, die eine Seite der Münze, die zwei Seiten hat. Denn wir vergessen dabei, der Herr Jesus sieht Tag um Tag, Stunde um Stunde nach uns, nach dir. Er steht vor dem Vater und bittet für uns, lass die Luft rein. Dass unser Vertrauen in dieser Welt nicht zerbricht, dass unser Mut, uns an ihn zu halten, nicht hinfällt. Wenn wir einmal hingefallen sind, wenn die Versuchung dauert, wenn wir im Schüttelsieb der Versuchung hin und her geworfen werden. Es ist gut zu hören und sich von Jesus zusagen zu lassen. Mein liebes Kind, ich bitte für dich, dass du deinen Glauben nicht wie ein veraltetes Kleid wegwirfst, weil du nicht weiter weißt. Ich bitte für dich, dass du deinen Glauben nicht abtust, als eine Sache aus Kindertagen, wenn du geschüttelt wirst vom Spott der Freunde, von der Verachtung deiner Arbeitskollegen oder deiner Familie, von den Ratlosigkeiten des Lebens, von den Ängsten, die dich überfallen und auch den Selbstanklagen, hinter denen Satan sein heimtückisches Spiel treibt. Mein Lieber, meine Liebe, mein liebes Kind, ich, sagt Jesus, bete für dich, dass du auch nach mehreren guten Glaubensstarts nicht frustriert aufgibst und denkst, es hat doch sowieso keinen Zweck. Ich bete für dich. Bittet Jesus denn nur für Simon Petrus? Hat der Herr nicht gesagt, der Satan hat euch begehrt zu sichten wie den Weizen? Ja, er hat alle seine Jünger und Jüngerinnen im Blick. Vielleicht können wir es so sagen, Satan begehrt euch alle zu sichten wie den Weizen. Aber gerade für dich, Simon Petrus, habe ich gebeten. Es geht um alles und nichts, ihr Lieben. Es geht um Glauben an den lebendigen Gott oder um Scheitern. Das ist der Dienst des Gebetes, den Jesus durch alle Zeiten hindurch für uns ausübt. Wenn alle Anklagen der Welt, unsere Selbstanklagen, unser eigenes Herz, unser eigenes Gewissen, unsere eigenen Gedanken uns verklagen und verdammen und alles über uns zusammenschlägt, so steht er, der Herr, Jesus, dem entgegen und sagt, ich bitte für dich, dass dein Glaube nicht aufhört. Die Bibel sagt, Hebräer 7, Vers 25, daher kann er, Jesus, auch für immer selig machen, die durch ihn zu Gott kommen, denn er lebt für immer und bittet für sie. Die Bibel sagt in 1. Johannes 2, Vers 1, meine Kinder, dies schreibe ich euch, damit ihr nicht sündigt. Und wenn jemand sündigt, so haben wir einen Fürsprecher bei dem Vater, Jesus Christus, der gerecht ist. So haben wir einen Fürsprecher bei dem Vater, Jesus Christus, der gerecht ist. Ein letztes. Unser Auftrag bleibt, weil Jesus treu ist. Ich wusste nicht, wie man, wenn du dich mal bekehrst, dann stärke deine Brüder. Ich habe mal einen Müsli-Riegel hier hingemacht. Ich hoffe, ich bin da, also die Ernährungsspezialisten unter uns, sie verdrehen schwach vielleicht die Augen. Aber ich denke, Müsli-Riegel ist für mich immer so ein Hinweis. Ja, könnte stärken. Also Jesus möchte uns stärken. Wenn ihr an diesen Predigtpunkt denkt, dann denkt einfach an Müsli-Riegel. Jesus möchte uns stärken. Unser Auftrag bleibt, weil Jesus treu ist. Und nun geht Jesus einen Schritt weiter. Wenn du einst zurückgekehrt bist, wenn du einst den Weg zu mir zurückgefunden hast, dann stärke deine Brüder. Also Moment mal. Moment mal, Jesus. Petrus hat doch schon eine Geschichte des Glaubens, oder? Petrus hat doch schon mal einen Anfang gemacht. Was soll da denn, wenn du einst wieder zu mir umkehrst, zurückkehrst? Was könnte das für uns bedeuten, wenn deine Bekehrung, mein Lieber, meine Liebe, zu einem Datum der Vergangenheit verkommt? Bist du schon verloren? Bekehrung ist kein Schlusspunkt, sondern ein Doppelpunkt. Bekehrung ist keine nette Episode in deinem Leben. Wer das meint, der liegt schon kräftig daneben. Es gibt eine Karikatur. Da steht man bei einer Party mit anderen Partygästen zusammen. Dann sagt jemand, dass er Christ sei. Daraufhin die Frage der Umstehenden, die mit halb geschlossenen Augen, halb gelangweilt an ihrem Cocktail nippen. Ah ja, Christ sein? Und was macht man da so? Oh, Christ sein als Hobby. Wir haben andere Hobbys. Ein Hobbychrist ist für Satan harmlos. Bist du ein Hobbychrist? Kehr zurück zu Jesus, zum quellfrischen Wasser des Herrn, in seine Nähe. Du bist von ihm nur ein Gebet entfernt. Ein Herz, das seine Halbheit und seine Lauheit und seine Trägheit und all die anderen Gründe, die wir vorschieben, sie sind nicht gültig. Sei kein Hobbychrist. Finde den Weg zurück zum Herrn. Simon Petrus, hatte er nicht alles dran gegeben, um bei Jesus zu sein? Und trotzdem sagt Jesus, du musst umkehren. Es geht immer um unsere Beziehung zu Jesus, mit der alles steht und fällt. Vielleicht ärgern sich jetzt manche unter uns und sagen, ja, was will er damit sagen? Ich bin doch bekehrt. Ist doch alles in Ordnung bei mir. Wirklich? Genau wie Petrus, der ganz gekränkt, entrüstet, schwört, wenn alle dich verlassen, ich bleibe dir treu bis in den Tod. Und das meinte er wirklich so, wie er es sagte. Das war nicht vorgeschoben. Simon war es ernst mit seiner Treue. Aber er ahnte nichts von den Abgründen seines eigenen Herzens. Er ahnte nicht, dass er einmal sehr, sehr feige sein wird. Und er erhob sich über die anderen Jünger, wenn sie alle dich verlassen. Ich nicht. Herr, auf mich kannst du dich verlassen, wenn alle anderen kneifen. Auf mich kannst du zählen. Ich bleibe dir treu. Besser sein, mehr tun, seine eigene Treue herauskehren. Und dann versagt er höchstpersönlich vor einer Putzfrau, die ihn nach seiner Zugehörigkeit zu Jesus fragt. Und ist das nicht eine feine Ironie, als Jesus Petrus warnt? Ein Hahn wird krähen. Hier auf der einen Seite der vollmundige Treueschwur, dort das Krähen eines Hahnes. Für Petrus wird die Verleugnung so schnell kommen, dass der Hahn nicht einmal Zeit hat, zweimal zu krähen. Gott kann zuweilen seltsame, in unseren Augen unwürdige Werkzeuge gebrauchen, um uns wachzurütteln. Mein Lieber, meine Liebe, welche Hähne hat Gott bereits in deinem Leben krähen lassen? Hast du sie gehört oder überhört? Bis heute erinnert der Hahn auf manchen Kirchen an die Sündhaftigkeit und das Versagen Petrus, aber auch an die Treue Jesu. Es gibt diesen Spruch: Siehst du auf dem Kirchturm den Hahn, er soll daran erinnern, was Petrus getan. Simon, du wirst mich verleugnen, aber du kannst und du wirst zu mir zurückkehren. Prüfen wir einmal unser Herz. Sind wir wirklich bekehrt? Wer keine Bekehrung zu Jesus erlebt hat, der geht noch den falschen Lebensweg. Unbekehrte hat der Satan schon in seiner Tasche. Verzeiht mir den Ausdruck. Aber genauso gilt, wer bei seinen Glaubenserfahrungen stehen bleibt, schwelgt in Erinnerungen, was er mit dem Herrn alles erlebt hat, vielmehr was Jesus alles mit ihm hat tun können, der lebt in der Vergangenheit, in den Erinnerungen und nicht im täglichen frischen Umgang mit dem Herrn. Vielleicht ist dann dein Glaube nur noch Geschichte. Ist dein Glaube nur noch Geschichte? Ist deine Bekehrung nur eine Episode? Dann mach dieses Gebet um Umkehr und um Hilfe und um Vergebung zu Jesus, zu deinem eigenen. Simon Petrus soll erfahren, dass sein Herr trotz dreifacher Verleugnung hinaus an ihm festhält. Trotz als seinem Beauftragten. Stärke deine Brüder. Das ist ein Wert. Ermutigung. Stärke deine Geschwister. Das sagt Jesus einem Mann, der ihn nachhaltig verleugnet hat. Stärke deine Geschwister. Ausgerechnet Petrus. Ausgerechnet der selbst so schwach geworden ist, soll die anderen stärken. Ausgerechnet er, der, nachdem er Jesus verleugnet hat, trostlos in die Nacht hinausgelaufen ist, schluchzend über sein Versagen. Er, der soll andere trösten, der soll andere stärken. Ja, ausgerechnet der. Was ist das für ein Herr? Er sagt damit, Petrus, ich stelle den an die Führungsaufgabe, der im entscheidenden Augenblick versagt hat. Ich stelle den an den wichtigen Platz, der mich verleugnet und im Stich gelassen hat. Ich zeige dem meine ganze Treue, der sich als schwach und als anfällig und unfähig erwiesen hat. Wisst ihr, kein Chef, kein Chef, kein Vorstandsvorsitzender der Welt beruft einen mehrfachen Versager in die Geschäftsleitung. Nothing. Bei Wahlkämpfen und bei einer Regierungsbildung genügt schon das kleinste Anzeichen von Schwäche für eine Aussortierung. Jesus aber beauftragt Petrus. Er hat keine Garantie, dass Petrus von diesem Tag immer der Felsenmann sein wird. Wir lesen in der Bibel im Galaterbrief, dass Petrus nicht immer der stramme Felsenmann sein wird. Wisst ihr, das ist ganz, ganz wichtig. Unser Versagen muss uns nicht unsere Berufung zum Dienst rauben. Unser Versagen muss uns nicht unsere Berufung zum Dienst rauben. Die Geschwister stärken kann nur der, der nicht von oben herab vom grünen Diskussionstisch gute Ratschläge verteilt. Als Versager, dem vergeben ist, kann ich stärken, wer die Liebe Jesu am eigenen Leib erfahren hat, kann sich seiner Geschwister erbarmen. Wer die Wiederherstellung durch die Gnade Gottes erfahren hat, kann seine Geschwister zum Dienen stärken. Petrus wird nie mehr sich selber als leuchtendes Beispiel hinstellen. Er wird aber immer hinweisen können auf Jesus. Lasst euch von ihm, von dem Gekreuzigten und von dem Auferstandenen halten. Haltet euch nicht an mein mangelhaftes Vorbild. Der Herr, der Petrus neu in seinen Dienst gerufen hat, der erneuert auch heute seinen Ruf an dich. Der Herr hat auch für dich und für mich eine ganz bestimmte Aufgabe. Stärke deine Geschwister. Ermutige deine Brüder. Wir dürfen aus der Kraft dieses barmherzigen Herrn leben. Jesus nimmt uns hinein in seine Fürbitte, dass unser Glaube nicht aufhört in den Versuchungen des Lebens. Er hält, wenn wir fallen. Er ist stark, wenn wir schwach sind. Er steht in der Fürbitte, wenn wir abirren. Er bleibt treu, wenn wir verzagen und versagen. Und die Rückkehr zu ihm bleibt bestehen. Unser Auftrag bleibt, weil Jesus treu ist. Jesus sagt, mein Lieber, meine Liebe, ich sehe dich. Ich bete für dich. Stärke deine Geschwister. Ich bete zum Abschluss mit uns. Stark ist unseres Jesu Hand und er wird uns ewig fassen, hat zu viel an uns gewandt, um uns wieder loszulassen. Der Erbarmer lässt uns nicht, das ist unsere Zuversicht. Sieht der Kleinmut auch Gefahr, fürchten wir zu unterliegen. Christus beugt den Arm uns dar, Christus hilft der Ohnmacht siegen. Dass uns Gottes Held verficht, das ist unsere Zuversicht. Wenn der Kläger uns verklagt, Christus hat schon uns vertreten. Wenn er uns zu sichten wagt, Christus hat für uns gebeten. Dass der Bürge für uns spricht, das ist unsere Zuversicht.